Der Streit um die Rente droht, für Kanzler und Koalition zur Zerreißprobe zu werden. Die Junge Union bleibt dabei. Sie will dem Gesetzentwurf so nicht zustimmen. Die SPD will ihn nicht mehr abändern, der Kanzler auch nicht. Beim Deutschlandtag der Jungen Union schlägt ihm Enttäuschung entgegen. Kann der Kanzler das noch einmal einfangen? Kann die Koalition sich noch einmal bewegen? Oder bewegt sie sich auf den Abgrund zu? In der Union sollen einige schon überlegen, was wäre wenn. Merz und die Rentenrevolte. Koalition in Gefahr. Darüber diskutieren wir heute. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Phoenix-Runde.
Und das sind unsere Gäste. Sarah Siewert, stellvertretende Ressortleiterin und Chefkorrespondentin bei Table Briefings. Sie hat ein Buch geschrieben über Friedrich Merz und war am Wochenende auch dabei beim Deutschlandtag der Jungen Union. Volker Resing ist bei uns. Er leitet das Ressort Berliner Republik beim Cicero, ist dort vor allem für die Unionsparteien zuständig. Er hat ebenfalls ein Buch geschrieben über Friedrich Merz und auch eines über die Kanzlermaschine CDU. Ulrich Deppendorf ist bei uns, Journalist und Moderator. Er hat viele Jahre lang das ARD-Hauptstadtstudio geleitet. Entsprechend gut kennt er das politische Berlin. Und Sabine Kropp ist auch bei uns. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft und Leiterin des Arbeitsbereichs Politisches System der Bundesrepublik Deutschland an der Freien Universität Berlin. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Und bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, wollen wir einmal kurz auf das schauen, was wir am Samstag gesehen haben. Den Deutschlandtag der Jungen Union. Und das ist eigentlich ein Heimspiel für Friedrich Merz, ein Heimspiel für den Kanzler. Das war es dann allerdings so gar nicht. Es lief stattdessen so ab.
Glaubt jemand ernsthaft, dass wir einen Unterbietungswettkampf gewinnen? Wer bietet an das niedrigste Rentenniveau? Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein. Ja, liebe Freunde, ich bin ja bereit, diese Auseinandersetzung auszutragen. Aber ich muss doch dafür sorgen, dass wir strukturell in der Bundesrepublik Deutschland mehrheitsfähig bleiben. So, und hier sitzt der Hubert Hüppe, der morgen früh reden will. Ich will auch mal demnächst auf dem Seniorentag der Seniorenunion sprechen. Und da möchte ich die gleiche Zustimmung bekommen zu dem, was ich sage, wie bei der Jungen Union. Und das ist die Aufgabe eines Parteivorsitzenden und das ist die Aufgabe eines Bundeskanzlers, dafür zu sorgen, dass man die Interessen ausgleicht miteinander. So.
Ohne die Junge Union wäre Friedrich Merz nicht Parteivorsitzender und ohne Parteivorsitzender ganz bestimmt nicht Kanzlerkandidat geworden.
Tja, das waren schon deutliche Worte. Sarah Siewert, Sie waren dabei am Samstag. Wir haben jetzt einzelne Ausschnitte gesehen, die können ja trügen, wenn Sie auf das große Bild am Samstag schauen. Wie haben Sie die Stimmung, wie haben Sie die Atmosphäre wahrgenommen?
Die war eingefroren. Also das habe ich so auch in einigen Jahren der Berichterstattung über die Union noch nicht erlebt. Sie haben das eben gesagt, der Deutschlandtag ist eigentlich ein Heimspiel für Friedrich Merz. Das sind die Anhängerinnen und Anhänger seiner ersten Stunde. Das ist eine Galionsfigur für die immer gewesen. Und da hat er nicht nur enttäuscht, er hat ihnen die Tür ins Gesicht geschlagen gewissermaßen. Also die haben sich viel erhofft von diesem Auftritt von Friedrich Merz, mancher mehr, mancher weniger und wurden wirklich schwer enttäuscht. Und ich muss sagen, ich war überrascht von der Standhaftigkeit der Jungen Union, weil auch das ist nicht immer gegeben. Aber doch auch beeindruckt, wie sachlich man in der Debatte geblieben ist. Also es gab keine Buhrufe oder die Stimmung ist jetzt nicht richtig gekippt. Es war eher so, dass so eine gewisse Schockstarre herrschte und es so ein dröhnendes Schweigen gab und dann eben auch gestritten wurde.
Ist das schon ein Zerwürfnis?
Ich weiß nicht, ob man schon von einem Zerwürfnis reden kann, weil ein Zerwürfnis wäre sehr endgültig. Und Friedrich Merz kann das schon noch retten. Er muss sich nur jetzt wirklich auf die Junge Union zubewegen.
Da schauen wir gleich drauf, ob er das, wie er das noch retten kann. Wir wollen erst noch einen weiteren Ton des Kanzlers anhören. Den hat er dann einen Tag später so gesagt, als er eingeladen war beim Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung. Da hat er noch mal quasi bewertet, wie in seinen Augen das Ganze am Wochenende gelaufen ist. Hören wir uns an.
Nicht ahnend, dass ich bei der Süddeutschen Zeitung mal freundlicher begrüßt werde als bei der Jungen Union. Aber so ändern sich die Zeiten. Es wird auch wieder anders. Bei Ihnen und auch bei der Jungen Union.
Herr Singh, wie erleben Sie ihn da? Er versucht das ja so ein bisschen mit Humor zu überspielen.
Naja, vielleicht muss man sich diesen Konflikt noch mal genauer angucken. Es ist ja eben kein inhaltlicher Konflikt. Friedrich Merz hat der Jungen Union sozusagen als Lehrer die letzten 20 Jahre erklärt, wie das Sozialsystem vor die Wand fährt, wie die Rente vor die Wand fährt. Er war sozusagen mit seinen Büchern auch, der Johannes Winkel sagt das immer, er hat leidenschaftlich die Bücher gelesen von Friedrich Merz, wo drin steht, wir brauchen ein verändertes Rentensystem. Das heißt, eigentlich sind die sich ja inhaltlich nah. Das macht ja auch diesen Konflikt so aus. Es ist so ein Konflikt in der Familie. Ja? Das sind die gelehrigen Schüler ihres Lehrers, diese junge Union. Deswegen ist sie ja auch Fan gewesen. Johannes Winkel hat Plakate geklebt, mehr Sauerland für Deutschland wagen. Und sagt immer, er hat die aus eigener Tasche bezahlt, weil damals die Partei noch nicht so auf seinem Trip war. Und insofern ist dieser Konflikt kein inhaltlicher, sondern pragmatischer. Und dass da die junge Union so leidenschaftlich ist, hier auf Reformen drängt, das ist tief im Herzen von Friedrich Merz wahrscheinlich auch sein Anliegen. Das Problem ist nur, und das muss uns alle umtreiben, dass dieses Land scheinbar reformunfähig geworden ist oder reformunfähig ist. Und das ist das Problem, was im Raum steht.
Und an der Stelle vielleicht einmal die Frage, Herr Deppendorf, die Rolle der SPD. Ist die SPD da bewegungsunwillig? Vielleicht ein Stück weit, weil sie schielt auf die Umfragewerte, auf ihre Kernwählerschaft. Aber ist das gefährlich, was auch die SPD da gerade macht?
Ich glaube, die ganze Situation ist gefährlich. In einer solchen Lage, wie wir sie auch weltmäßig haben, eine solche Auseinandersetzung jetzt zu beginnen, halte ich auch international gesehen für eine sehr bedenkliche Geschichte. Die SPD ist unter Druck. Klar, ich meine, Sie müssen nur die Wahlergebnisse in Nordrhein-Westfalen sehen. Sie muss jetzt diese, ich sag mal, sozialdemokratische Karte spielen. Bärbel Baas hat ja heute auch gesprochen auf dem Tag der Süddeutschen Zeitung. Und da hat sie einmal gesagt, ja, die Störer ist die Union, vor allen Dingen die junge Union. Aber auf eine andere Frage, mit wem sie denn weiter regieren möchte, wenn es zu Neuwahlen käme, hat sie gesagt, am liebsten mit Friedrich Merz. Also man merkt, ich glaube, beide sind sich bewusst, was sie da angerichtet haben. Und was Friedrich Merz, wenn man das hier so sieht, das ist er pur. Friedrich Merz ist Top-Down-Politiker. Das kommt noch, war er immer. Und er will auch in seinen Sätzen, er hat ja gesagt, ich will diese Reform durchsetzen. Immer nur ich. Und ich glaube, das war auch etwas, was die junge Union und die junge Gruppe dann doch sehr enttäuscht hat. Das hat man ja auch, wenn man im Fernsehen verfolgt hat, bei einigen Anmerkungen und Nachfragen und Statements von diesen Delegierten gehört. Ich glaube, er hätte besser getan, wäre etwas mehr auf die junge Union zugegangen. Söder hat's gleich gemacht.
Ich möchte ganz kurz, weil Sie gesagt haben, beide Seiten wissen, was sie angerichtet haben. Aber die Frage ist ja auch ein bisschen, Frau Kopp, wissen beide Seiten auch, was auf dem Spiel steht? Haben Sie das Gefühl, dass das allen gerade bewusst ist?
Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube, Sie wissen sehr wohl, dass Sie sich eine zweite Ampelerfahrung nicht zumuten können und dass Sie das auch den Wählern nicht mehr zumuten können. Und dass der Schaden, der dadurch entstünde, vielleicht sogar irreparabel ist. Die Frage ist, wie kommt man aus der Situation heraus, dass hier verschiedene Züge aufeinander zurasen, keiner nachgeben will und man am Ende in einer Situation landet, die keiner gewollt hat, sehenden Auges. Und das muss, glaube ich, behoben werden. Merz macht meiner Meinung nach auch die Erfahrung, dass die CDU eben kein Kanzlerwahlverein mehr ist. Also da hat sich die Rolle der CDU und auch der Fraktion ganz massiv geändert in den letzten Jahren.
Aber wo Sie gerade sagen, auf Fraktion. Die SPD schauen, weil Sie gesagt haben, dass die SPD unter Druck ist und auf ihre Wähler schauen muss. Das, was die SPD im Moment macht, ist ja gegen ihre eigene Wählerschaft. Die eigene Wählerschaft geht in Scharen zur AfD, jetzt bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. Und dass Bärbel Baas jetzt nochmal in München sagt, wir haben ja auch was gegeben, zum Beispiel die Bürgergeldreform. Dass sie sich das nicht zu eigen macht, sondern meint, das sei ein Geschenk an die Union, zeigt doch, wie desolat die SPD drauf ist, dass sie nicht erkennt, dass es hier Reformen braucht, sondern meint, das macht sie nur für die CDU. Mit dieser SPD Es ist einfach dramatisch schwierig, überhaupt irgendwas hinzukriegen, weil die Funktionärsebene dort ideologisch verhärtet ist. Und das ist das Problem von Friedrich Merz, auch das von Lars Klingbeil und Bärbel Baas.
So, Bärbel Baas warnt ja auch schon, das würde Unruhe bringen, wenn die junge Union sich quasi da nicht einfügen würde in Reihen und Glied. So hat es nicht formuliert, aber Unruhe würde es reinbringen, wenn die junge Union sich nicht bewegt. Macht sich da Bärbel Baas es nicht tatsächlich ein bisschen zu leicht, weil man alles so ein bisschen abschiebt? Oder kann man nicht zurückweichen? Weil Jens Spahn hat ja seinerseits zum Beispiel auch gesagt, als die in die Regierung gegangen sind, war für die SPD das Rentenniveau so wichtig wie für die Union die Migrationspolitik.
Also, Sie haben gerade Jens Spahn erwähnt. Auf die beiden Fraktionsvorsitzenden kommt es jetzt an. Ja. Das sind die entscheidenden Player.
Aber die beiden Fraktionsvorsitzenden haben doch gar keine Prokura, wenn die Parteivorsitzenden, der Kanzler und der Vizekanzler
die haben
sagen,
nicht eine Prokura,
wird nichts mehr geändert.
Sie haben keine Prokura, sie haben aber erstmal die Pflicht, ihre Fraktions sozusagen abstimmungsfähig zu machen, auch zu überzeugen, auch die junge Gruppe in der Union. Jens Spahn hat ja nicht die beste Erfahrung gemacht in den letzten Monaten, hat ja mehr oder weniger bei der Richterwahl ein Desaster mit angerichtet.
Naja, aber sie haben es ja gelöst.
Sie haben es
und die
gelöst.
SPD ist dann
jetzt
auf
kann
die
man, jetzt kann man natürlich
gegangen. Sagen. Und natürlich haben jetzt Birsch und Spahn
die Hauptrolle.
Und allen öffentlichen Reden zum Trotz verhandeln die jetzt. Und ich glaube, auch wenn es langweilig ist, diese Regierung wird das noch mal schaffen.
Ich vermute das auch.
Ich würde aber gern, bevor wir jetzt tiefer da reingehen und auf die Rolle von Jens Spahn schauen, erst mal einen Schritt noch mal zurückgehen und auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer mitnehmen. Sie haben gesagt, Herr Riesing, vorhin, es geht gar nicht so sehr ums Inhaltliche. Aber am Inhaltlichen, an diesem Rentenstreit, hat es sich ja ein Stück weit aufgehangen. Wir wollen da gar nicht so tief ins Detail gehen, aber das spielt ja schon damit rein, wie der Kanzler kommunikativ aufgetreten ist, wie er auch ein bisschen hin und her gegangen ist. Es geht um diese Haltelinie. Es geht darum, schreiben wir fest, bis 2031, das sagt der Koalitionsvertrag, dass wir das Rentenniveau künstlich hochhalten. Da sind sich alle einig. Die Frage ist, nach 2031 startet man an dem künstlich hochgehaltenen Punkt oder geht man eben dahin zurück, wo es eigentlich sonst wäre? Das ist der simple inhaltliche Fakt. Und am Anfang hat Friedrich Merz ja durchaus dann auch gesagt, nachdem er zugestimmt hat, ja gut, ich hat signalisiert, dass die junge Union doch einen Punkt hat. Und dann weicht er auf einmal wieder davon ab. Wie ist das zu erklären? Dann sagt er auf einmal erst doch bei der SPD. Wie ist das zu erklären?
Das ist ja genau der Punkt, um den es am Ende geht. Mhm. Also, dass man in der Politik manchmal Kompromisse machen müssen, die einem nicht passen, das gehört wahrscheinlich dazu. Nichtsdestotrotz ist es das Recht aller und auch die Pflicht aller Abgeordneten, inhaltliche Bedenken anzumerken. Aber Friedrich Merz hat der jungen Gruppe ganz zu Beginn der Debatte ja klar signalisiert, ich verstehe euch, ihr habt einen Punkt, ihr habt nicht nur das Recht, sondern eben die Pflicht, diesen Punkt vorzubringen und ich werde mich dem annehmen. Und danach gab es von Seiten des Kanzleramtes keinerlei Kommunikation mehr mit der jungen Gruppe oder der jungen Union bis zum Deutschlandtag. Also wir haben uns wirklich als Journalisten ja auch gewundert, dass der Kommunikationspfad so tot war in den Tagen vor dem Deutschlandtag. Natürlich reden die immer miteinander, aber kurz davor nicht zu wissen, wird er sich jetzt auf unsere Seite schlagen oder wird er uns quasi sagen, Bastard, wir machen das jetzt so.
Aber war für Friedrich Merz ein großes Risiko. Das Interessante ist doch, es ist kein Konflikt zwischen der jungen Gruppe und dem Kanzleramt. Es ist ein Konflikt mit der SPD. Also Merz und die junge Gruppe, die würden sich sofort einig.
Also wenn Sie, lieber Herr, wenn Sie die O-Töne von dieser Veranstaltung mit der jungen Union gesehen haben, dann kann man, glaube ich, nicht sagen, dass es kein Konflikt ist.
Genau.
Wenn Abgeordnete, wenn junge Leute eben fragen, wie wollen sie das eigentlich persönlich verantworten und dafür auch noch Beifall kriegen, dann ist das eine Geschichte, da würde ich sagen, da ist schon ein Konflikt. Und wenn am Ende noch der Vorsitzende der jungen Union Merz einen noch mitgibt und wenn Herr Söder dann auch noch da drauf springt, dann glaube ich, ist da ein bisschen mehr als nur die Nummer, wir spielen mal den Ball wieder zur SPD. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, die Kommunikation war schlecht, die ist scheinbar in der ganzen Regierung nicht so besonders gut. Die Frage ist auch,
hat er das nicht gelernt? Na? Das müsste er doch mittlerweile gelernt haben.
Nein, also er hat keinerlei Exekutiverfahrung. Das ist in der CDU völlig neu. Ich glaube, also selbst Adenauer hatte ja aus seinem Bürgermeisteramt in der Weimarer Republik eine Art von Exekutiverfahrung. Und er hat Personen um sich, die auch wenig Exekutiverfahrung haben. Ich denke etwa an das Kanzleramt. Also das Kanzleramt hätte die Aufgabe gehabt, diese Konflikte im Vorfeld abzupuffern, die Kommunikationskanäle nicht nur zum Koalitionspartner, sondern auch in die Fraktionen
hinein zu pflegen. Und Jens Spahn hat dort auch keinen guten Job gemacht. Also mir war das ehrlich gesagt schon ein Rätsel, wie jemand, der Kanzler ist, auch ein halbes Jahr nach dem Regierungsantritt noch nicht versteht, dass diese Republik nicht so funktioniert, dass man sich hinstellt, ein Basta-Wort spricht und dann wird das implementiert, sondern dass man eben um Konsens werben muss und auf die verschiedenen Gruppen zugehen muss.
Aber wo ist da der Ursprung? Weil vorhin fiel das Wort von der Kanzlermaschine oder dem Kanzlerwahlverein. Ja, ja. Man merkt ja schon auch, dass diese Fraktionsdisziplin nicht mehr da ist. Genau. War das zuerst da oder das Führungsproblem von Friedrich Merz, wenn es ein Führungsproblem ist?
Ich glaube, es kommt zusammen. Ja. Die Junge Union spielt im Augenblick ein bisschen Jusos, kann man sagen. Also ich glaube, die SPD ist da mehr Kummer gewöhnt. Und natürlich sind die jüngeren Abgeordneten mit einem anderen Mandatsverständnis ausgestattet als diejenigen, die seit Jahrzehnten in den Betrieb hineinsozialisiert worden sind. Die sind stärker durchsetzungsorientiert, die denken in anderen Kategorien. Und die CDU hat ja auch ein Problem, Wählerinnen und Wähler zu gewinnen in den jüngeren Generationen. Das wissen die jüngeren Abgeordneten auch. Das heißt, sie müssen auch ein Stück weit die Interessen wieder einbringen, die die CDU in den letzten Jahren eben nicht in vollem Maße realisieren konnte und die SPD ja auch nicht, um dieses dramatische Abschmelzen von jungen Wählern, die im Augenblick ja ganz nach rechts gehen oder früher zu den Grünen, wieder aufzuhalten. Das wissen die auch. Und wenn man das moderieren will, das wird nicht einfacher, aber ich glaube wirklich, inzwischen sollte man das eigentlich realisiert haben, dass es so nicht geht.
Und das muss man ja auch sagen, wir reden immer von der jungen Gruppe, diese 18 Abgeordneten, es ist eine Mehrheit der Koalition von 12 Abgeordneten, also diese 18 reichen schon, aber trotzdem gibt es ja mehr Unmut, also das geht doch inzwischen über diese junge Gruppe hinaus, also wie viele Abweichler gibt es da womöglich noch?
Also es gab ja ein Treffen mit der jungen Gruppe und anderen Abgeordneten, bei dem genau über diese Kritik gesprochen wurde. Und da waren rund 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Fraktion anwesend. Ob jetzt darüber hinaus noch andere Abweichler sind, da sagen die einen so, die anderen so. Aber alleine die Tatsache, dass es über diese junge Gruppe hinausgeht, sollte ja sowohl der Fraktionsspitze als aber auch der Regierungsspitze bzw. der Parteispitze dann in dem Fall auch zu denken geben. Und ich finde es schon bemerkenswert, ich erinnere mich, als die SPD plötzlich mit diesem großartigen Wahlsieg gegen Armin Laschet aufkam und dann plötzlich ganz viele Jusos in die Fraktion gespült wurden, wie wir alle gesagt haben, eieiei, das wird aber gar nicht leicht für Scholz, wenn er jetzt mit diesen ganzen Jusos sich anlegen musste. Die hatten wohlgemerkt keine Sperrminorität. Die junge Gruppe hat diese Sperrminorität und die muss man mitnehmen. Und diese Bedenken, das würde ich schon sagen, die wurden ja in der Ressortabstimmung geäußert, als der Entwurf im Kanzleramt lag. Also da hat Jens Spahn sehr wohl gesagt, Moment mal, wir haben hier Bedenkenträger, wir haben hier Kritik und die müsst ihr euch vielleicht nochmal angucken. Die wurden dann aber auf Regierungsebene ignoriert.
Aber man muss sich das trotzdem nochmal, trotzdem muss der Punkt nochmal klar sein. Wir erinnern uns an die Zeit von Angela Merkel. Es gab immer Widerstandsnester in der Fraktion.
Oder hat sich Merkel
und die hatten gesetzt. Zum Beispiel, Jens Spahn, waren gegen die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel. Die waren gegen die Euro-Rettung von Angela Merkel. Es waren inhaltlich scharfe Konflikte, die Angela Merkel dann managen musste mit Volker Kauder. Aber jetzt haben wir eine andere Situation. Wir haben die Situation, dass Friedrich Merz auf die Koalitionsraison pocht. Und sagt, wir können wegen dieser Frage mit dieser hartleibigen SPD nicht die Koalition in Frage stellen. Es ist natürlich ein scharfer Konflikt, den konnten wir Samstag sehen, aber eben kein inhaltlicher. Und das ist eben ein Unterschied und deswegen nochmal mein Verweis darauf, jetzt wird ja gesagt, nächstes Jahr soll eine Rentenkommission kommen, wir brauchen Reformen in sozialen Sicherungssystemen. Die SPD ist nicht dazu bereit, darunter leidet das Land. Und Merz versucht trotzdem, diese Regierung am Laufen zu halten. Das ist verständlich. Und die Junge Union verweist ihn auf seine eigenen Inhalte. Und das ist so schmerzhaft.
Aber wenn es kein inhaltlicher Konflikt ist, wie kommt man denn dann raus?
Also ich glaube, beide Seiten merken ja jetzt, worauf es ankommt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch noch mal eine kleine Bewegung bei der SPD gibt. Weil jede Seite weiß, was passiert, wenn das nicht klappt. Dann ist die Regierung am Ende. Dann gibt es Neuwahlen. Und wer gewinnt dann?
Das möchte ich mir nicht vorstellen.
Die SPD ist bei 14%.
Die wird dann nicht gewinnen, sondern dann haben wir eine Kanzlerin, die heißt möglicherweise Weidel.
So. Und deswegen wird die SPD sich bewegen, weil sie das weiß?
Eventuell. Ich glaube auch, dass die CDU sich ein Stück weit auf die SPD zubewegen wird, auch die jungen Abgeordneten, denn die wissen auch, dass sie ihre Mandate gegebenenfalls los sind, wenn sie tatsächlich diese Regierung zum Einsturz bringen. Ich wollte vorhin noch sagen, was ich auch bemerkenswert fand, war, dass innerhalb des Kabinetts ein Kabinettsbeschluss herbeigeführt wird und sich dann einzelne Minister sofort wieder davon distanzieren. Auch das ist bemerkenswert und zeigt eigentlich, dass autoritäres Auftreten nichts mit Autorität zu tun hat und dass da schon eine gewisse Erosion von Führungsbereitschaft und auch Kompetenz bemerkbar ist.
Aber ist das vielleicht einfach auch ein Erfahrungswert, weil man hat ja wirklich das Gefühl, die Halbwertszeit von einem Koalitionsbeschluss, die ist...
Friedrich Merz war ja schon mal Fraktionsvorsitzender. Ja. Also ist ja nicht so, als wäre da ein Lehrling, der da arbeiten würde. Er ist dann mehr oder weniger abgelöst worden, um es mal liebevoll auszudrücken. Das hat er auch nicht kommen sehen. Das muss man auch so sehen. Also da war auch so einer, ich bin der Größte und dann kam die andere.
Es schon ein Unterschied ist, ob man Fraktionsvorsitzender einer Oppositionspartei ist oder Regierungserfahrung.
Ich will ja nur sagen, eine gewisse Erfahrung muss er haben. So, er weiß ja auch, wie es dann als Fraktionsvorsitzender einer Oppositionspartei, weiß er ja auch, was auf der anderen Seite passiert. So. Also nein, ich glaube, er ist, der Merz ist so. Das ist ein Typ von oben nach unten und das war er eigentlich immer. Und das ist jetzt an seine Grenzen gestoßen in seiner neuen Rolle als Kanzler. Und wenn er dann auch keine Berater hat, die ihn vielleicht mal so zurückhalten, ob das nun Herr Frey ist oder ob das Herr Lindemann sein könnte, ist die Frage, ob er es könnte. Dann kommt sowas raus. Und eigentlich hätte er wissen müssen, er muss vorher noch deutlicher mit den jungen Union reden. Er muss noch mehr auf sie zugehen und nicht so einen Auftritt dahin legen. Da hat er jetzt das Problem.
Man muss ja trotzdem sagen, dass Dinge, die im Kabinett beschlossen werden, eben auch danach nicht mehr viel wert sind. Das liegt ja nicht nur bei Friedrich Merz.
Ja, das liegt an der entweder habe ich als Bundeskanzler die Autorität, dass dann irgendwann mal Schluss ist, aber nicht, dass zwei Stunden später gleich die Wirtschaftsministerin was sagt, dann zwei Tage später kommt die Bildungsministerin, die dann aber wieder dementiert, das hätte sie gar nicht so gesagt. Also das kommt ja bei den Leuten auch an. Da wundern sich einige schon, um es mal liebevoll auszudrücken.
Und die Leute wollen mit Sicherheit auch, dass es da eine Einigung gibt. Ich höre jetzt von allen Seiten, die werden sich schon noch einigen. Aber dann gehen wir es durch, welche Möglichkeiten es da gibt. Die SPD sagt eigentlich, basta, wir fassen das nicht mehr an. Friedrich Merz sagt das genauso. Er hat ja jetzt diesen Begleittext angeführt. Da wird sich niemand drauf einlassen, oder? Weil auch Friedrich Merz muss doch bewusst sein, wenn in einem Gesetz erst mal drinsteht, etwas, das der SPD gefällt, wie eben diese Haltelinie, die verlängert wird, dann hält die SPD daran fest, Begleittext hin oder her.
Die SPD sagt ja aber gar nicht basta. Also ich würde schon gerne einmal unterscheiden zwischen der SPD-Führung, die basta sagt, übrigens auch einen schönen Zeitpunkt für den basta-Moment gewählt hat, nämlich auf dem Deutschlandtag der Jungen Union, während Friedrich Merz sich gerade mit den Jungen anlegt für die SPD, kommt Lars Klingbeil auf dem Landesparteitag von der Seitenlinie und sagt, und an diesem Gesetz wird sich nichts ändern. Das ist natürlich irgendwie ein großes Foulspiel eigentlich, wenn man es so will. Aber innerhalb der Fraktion gibt es ja Bewegung. Richtig. Selbst Herr Südekum, Berater von Lars Klingbeil, sagt, er sieht den Punkt der Jungen Union und man muss da noch mal ran. Der macht natürlich auch das Fass mit der Mütterrente noch mal auf, aber da muss man dann eben vielleicht noch mal drüber sprechen. Und deswegen würde ich sagen, liegt der Konflikt gar nicht so sehr zwischen den beiden Fraktionen. Die würden sich vielleicht sogar bei einem Kompromiss in der Mitte treffen, weil jetzt ja immer mehr Abgeordnete nach vorne kommen. Sondern der Konflikt liegt eigentlich in der Frage, sind Friedrich Merz, würde ich mal sagen, ist bereit, das zu tun, aber sind Bärbel Baas und Lars Klingbeil bereit, das Paket doch mal aufzumachen und da doch noch mal an den Text ranzugehen?
Und unter welcher Bedingung?
Aber sie werden das machen. Und ich glaube, man muss da einfach das große Bild noch mal sehen. Es ist im Koalitionsvertrag vereinbart eine große Rentenreform. Kaum einer mag daran glauben. Übrigens, im Koalitionsvertrag ist nicht vereinbart, in diesem Rentenpaket über 31 hinauszugehen. Das ist klar da reingetrickst worden. Also Bärbel Baas weiß schon, was sie kann.
Man könnte auch sagen, das ist klassisch Auslegungssache. Ja, Jede Seite legt das anders aus.
Wird sie das wissen und wird deswegen auch verhandlungsbereit sein. Und die Frage ist, und das müssen die sich jetzt mal ehrlich in die Augen schauen, wollen wir noch eine Rentenreform? Machen wir diese Kommission, die wir jetzt einsetzen, nur zum Spaß oder meinen wir das ernst damit? Und da müssen sie sich eben eigentlich vereinbaren, wie soll das damit werden? Und ich muss sagen, ich kann mir schwer vorstellen, dass in einem Dreivierteljahr nach 5 verlorenen Wahlen für die SPD die große Rentenreform kommt. Insofern wäre es möglicherweise besser zu sagen, wir setzen uns jetzt hin, nehmen uns vielleicht 2 Wochen mehr Zeit, machen jetzt das, was wir miteinander machen können, wo bei beiden Seiten die Grenzen sind, gehen da schon ans Maximale, verabschieden es dann und schenken reinen Wein und tun nicht so, als ob wirklich noch eine Rentenreform kommt.
Aber spielen die Landtagswahlen vielleicht auch jetzt schon damit rein, auch wenn wir über Verschiebungen reden? Weil Sie haben das gerade gesagt, Lars Klingbeil hat gesprochen beim Parteitag des Landesverbands in Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg wird gewählt im nächsten Jahr. Und das treibt natürlich auch die SPD. Ist das nicht eher ein Punkt, wo man sagt, das macht es schwieriger, eine Einigung von Seiten der SPD zu finden?
Ja klar, also Landtagswahlen sind in gewisser Weise auch immer Nebenwahlen und im nächsten Jahr steht ja einiges an, auch in Sachsen-Anhalt mit einer gewissen Nervosität. Ich denke aber, so kommt man ja nicht weiter. Also man bekommt nicht mehr Wählerzustimmung, wenn man auf diese Wahlen schaut und davon ableitet, wir dürfen nichts tun. Das macht die Situation nur schwieriger. Ist also eigentlich egal, man müsste es schnell machen, nur wichtig ist, dass man eine berechenbare Perspektive für diejenigen bietet, die in Rente gehen. Denn man kann nicht kurzfristig das Rentenniveau ständig ändern, weil sich die Menschen langfristig auf die damit verbundenen Zusagen einstellen. Und das ist verpasst worden und deswegen ist eigentlich jeder Tag oder jeder Monat, den man nicht handelt, zu spät. Also man muss das jetzt wirklich auch mit dem Aufbau einer privaten Säule in die Hand nehmen und versuchen, eine Lösung zu finden, die den Jungen, aber eben auch denjenigen, die mit 48%, das ist ja nicht viel, wir haben kein hohes Rentenniveau, aber wo eben doch eine Möglichkeit besteht, das auszugleichen.
Ja, und auch die Einnahmeseite in der Versicherung muss eben betrachtet werden. Ja. Dann kann man auch wieder über das Rentenniveau reden, wenn mehr Beitragszahler da sind. Deswegen ist natürlich die Anhebung der Lebensarbeitszeit für den Renteneintritt absolut richtig. Ja. Und dass die SPD nachhaltig meint, sie würde Wahlen gewinnen, wenn sie den Leuten nicht ehrlich erzählt, wie die Lage ist. Das geht nun seit 20 Jahren so. Sind die Sozialdemokraten in Baden-Württemberg noch über 10%? Also in Sachsen-Anhalt sind sie schon nicht mehr. In Rheinland-Pfalz verlieren sie vielleicht den Ministerpräsidenten. Also was muss noch passieren, damit dort endlich mal Klartext geredet wird?
Halt gerade im Osten sind ja überdurchschnittlich auch Leute abhängig von der gesetzlichen Rente. Also das ist sicherlich auch noch mal ein schwieriger Punkt. Aber ich würde gerne an unsere beiden Unionsexperten mal eine Frage stellen, weil sie wirken alle sehr, sehr zuversichtlich. Aber das scheint ja in der Union nicht überall so zuversichtlich zuzugehen. Also von dem, was man hört, gibt es ja durchaus Überlegungen über ein Was wäre, wenn das Ganze nicht klappt. Wie konkret sind diese Überlegungen?
Also es gibt ja unterschiedliche Ebenen, auf denen da das Szenario durchgespielt wird. Ich glaube schon, dass jetzt das, bleiben wir mal auf Ebene 1, das erste Szenario ist, was wäre, wenn dieses Gesetz eingebracht wird, ohne eine Änderung am Gesetzestext? Und dann gibt es die Kanzleramt- und Fraktionsspitzenseite, die denkt, naja, dann wird die junge Gruppe schon einknicken, weil die werden ja wohl nicht, und da kann ich Alexander Hoffmann zitieren, den CSU-Landesgruppenchef, die werden ja wohl nicht die Koalition daran platzen lassen.
Denken Sie das zu Recht? Oder sind die wild entschlossen?
Ich weiß nicht, ob man jetzt Abgeordneten, die inhaltliche Bedenken anmerken, vorwerfen kann, dass sie eine Koalition platzen lassen. Es gehören ja immer zwei Seiten dazu. Und dann gibt es die andere Seite, die denkt, die werden ja wohl nicht diesen Gesetzentwurf so einbringen, wissend, dass sie keine Mehrheit haben und daran die Koalition platzen lassen. Sprich, die andere Seite würde das dann ja tun. Also ich glaube, das ist so das Doomsday-Szenario, was gerade noch durchgespielt wird. Und dann wäre im nächsten Schritt die Frage, was passiert eigentlich dann? Und da gibt es tatsächlich erste Stimmen innerhalb der Union, jetzt kann ich nur für die Union sprechen, weil ich mich da jetzt umgehört habe, aber die sagen, die Koalition ist nicht alternativlos. Und das gab es in der Offenheit vorher noch nicht, dass wirklich offen darüber nachgedacht wird, da müssen wir womöglich in eine Minderheitsregierung.
Ich würde das übrigens bezweifeln, weil es wird ja eben gerade nicht offen darüber geredet, sondern es wird so ein bisschen anonym getuschelt, weil man ja über irgendwas reden muss bei den Partys in Berlin. Ich glaube wirklich ernsthaft, eine qualifizierte Mehrheit in der Fraktion, also die wirklich eine Minderheitsregierung will, also irgendwie mehr als Spinnerei, ist das meiner Ansicht nach nicht. Es gibt diese Verlockung, aber jeder, der ehrlicher den Politikbetrieb kennt, weiß, dass eine Minderheitsregierung die doppelte Hölle ist. Ja?
Also, weil man, sollten wir das ernster nehmen?
Dann müsste bei einer Minderheitsregierung Herr Merz bei jeder Abstimmung gucken, kriegt er was von den Linken, kriegt er was von den Grünen?
Sich vielleicht erstmal entscheiden.
Und kriegt er dann von der AfD? Gibt es dann die Verbindung schwarz-blau? Gibt es dann das, was es schon mal gegeben hat bei dem Antrag, Migrationsantrag?
Ja, klar.
Hat er da einen Grundstein gelegt?
Das dauert keine zwei Tage. Dann ist
die AfD also, strategisch
ja, und im Spiel. Vor allem ist dann keine Minderheitenkoalition mehr, weil dann die anderen sagen, jetzt machen wir nie mehr was mit euch. Dann kann man gleich in eine Koalition gehen, dann zerstört sich die CDU.
Letztendlich nur die CDU selber treffen.
Und funktional verdoppelt sich ja das Problem, weil die Bundesregierung im Bundesrat ja jetzt funktional schon bei knapp 40% der Zustimmungsgesetze in der Rolle einer Minderheitsregierung ist. Das heißt, sie braucht die Grünen und sie braucht für verfassungsändernde Gesetze auch noch die Linkspartei mit dazu. Wenn man sich diese beiden Ebenen, die dann verkoppelt sind, vorstellt, was das für die Gesetzgebungsarbeit bedeutet,
Gegeben. Und trotzdem gab es Diskussionen in der Vergangenheit, auch rund um Jens Spahn, der nicht von einer Normalisierung sprechen wollte, aber doch von einem organisatorischen Umgang mit der AfD wie mit anderen Oppositionsparteien. Also man kann ja schon nicht so tun, als gäbe es diese Gespräche, Gedanken. Und wenn es hinter verschlossenen Türen ist, oder als gäbe es das nicht.
Also Jens Spahn ist bestimmt der mit den meisten Regierungserfahrungen in dem ganzen Spiel. Der weiß, dass mit Minderheitenregierung nicht funktioniert. Es funktioniert einfach nicht so. Interessanterweise auch vor dem nächsten Jahr in einer Situation, wo es möglicherweise gerade im Bundesrat für die Union gut laufen könnte. Wenn Baden-Württemberg für die Union gewonnen wird, was nicht unwahrscheinlich ist, eine Koalition mit der SPD eingegangen würde, was natürlich der Zielfokus ist und nicht mit den Grünen, weil man dann im Bundesrat einen Player weniger hat. Wenn in Rheinland-Pfalz es zumindest so ausgeht, dass dort auch eine schwarz-rote oder rot-schwarze, selbst bei einer rot-schwarzen Regierung in Rheinland-Pfalz, wird es für die Bundesregierung deutlich einfacher. Und dass in Rheinland-Pfalz die Ampel bestätigt wird, glaubt ja wohl kein Mensch. Also schwarz-rot, rot-schwarz, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, große Flächenländer im Westen, stabilisiert diese Bundesregierung. Und das jetzt in Frage zu stellen, das jetzt aufs Spiel zu setzen wegen irgendwelcher Fantastereien, das glaube ich nicht.
Deswegen sind ja auch alle bemüht darum, eine Lösung zu finden, Stand jetzt. Also gerade die Partei- und Fraktionsführung wissen ja, dass ihnen nicht daran gelegen ist, eine Minderheitsregierung zu provozieren. Es ist nur auch bedenklich, dass es innerhalb der Fraktion erste Stimmen gibt, die darüber nachdenken. Also das gab es in der Qualität zumindest in den vergangenen Jahren so jetzt noch nicht.
Und wer glaubt, dass wenn man sich jetzt mit Blick auf die Rente verständigt, dass es das dann damit gewesen ist? Also wenn wir auf diese kurze Zeit, die diese Regierung im Amt ist, schauen und dann auf die Diskussion, die man führt über den Wehrdienst, über Brosius Gersdorf, also dann ist das doch quasi, jeder rechnet doch schon fast damit, dass der nächste Schaden kommt. Ist das vielleicht Teil des Problems?
Ja klar, das ist Teil des Problems, wenn man die letzten Tage betrachtet. Da gab es dann diesen Vorstoß mit der Versorgung mit Medikamenten für ältere Personen. Das war differenzierter, als es dann rüberkam. Aber es ist unabgesprochen und es bleibt dann so ein Spin nach dem Motto, wir lassen jetzt die Älteren im Stich, erst mit der Rente und dann mit den Medikamenten. delegitimiert eine Regierung. Und ich denke, eine der großen Aufgaben wird sein, dass man die Geschlossenheit in der Kommunikation nach außen verbessert. Ja. Denn ansonsten ist diese Vielstimmigkeit etwas, was die Menschen zusätzlich verunsichert.
Mhm. Haben wir uns medial vielleicht auch durch die letzten Monate Ampel zu sehr daran gewöhnt, immer auf den nächsten Streit und Konflikt zu gehen?
Also ich sag mal, da ist sicherlich auch was dran. Aber hinzu kommt ja noch eine ganz andere Geschichte. Wir haben, auch wir Medien, wir haben halt durch die Social Media, durch die ganzen Kanäle, durch die Online-Dienste, haben wir natürlich auch sozusagen einen Druck selber auch erzeugt, dass da manche halt nicht mehr diese Gelassenheit haben, zu sagen, wir ziehen das jetzt so durch. Wir spitzen ja auch gerne zu bei den Überschriften. So, wir sagen, bei jedem ist ein Streit. Da kann man sagen, muss man das immer wieder sagen als Streit. Nur dann sage ich auch, wir werden ja sozusagen, der Streit wird ja uns auf dem Tisch präsentiert durch die Äußerungen. So, also ich glaube, manchmal wäre es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn wir etwas weniger zuspitzen würden bei einigen Überschriften oder bei einigen Artikeln. Aber es ist letzten Endes die Qualität eines Regierungsmanagements. Und diese Qualität beginnt im Kanzleramt. Und das ist der Kanzleramtsminister und das ist der Kanzler. Und vielleicht sogar noch der Pressesprecher, also der Sprecher der Bundesregierung. So, wenn man den ganz großen Rahmen zieht.
Interessiert den Kanzler vielleicht auch einfach nach wie vor Innenpolitik nicht so sehr? Ich fand das am Sonntag wirklich bemerkenswert. Da war er im Interview bei der ARD und wurde gefragt, ob die großen Sozialreformen quasi das Thema seiner Kanzlerschaft sein sollen. Und er sagte, ja, Moment, jetzt reden wir aber erstmal noch über die Außenpolitik. Das ist ja auch ein wichtiges Thema meiner Kanzlerschaft.
Darf ich noch mal irgendwas zu sagen?
Das war Ablenkung.
Also ich meine...
Die Frage ging einmal an Frau Siebert.
Ja, schön.
Ich mache es auch schnell, damit Herr Riesing schnell wieder drankommt. Aber ich glaube, dass Friedrich Merz auf jeden Fall diesen außenpolitischen Fokus hat. Aber das Problem, was die Union und die SPD in dieser Regierung haben, ist doch, dass sie ein Rekordschuldenpaket gemacht haben und jetzt nicht bereit sind, die SPD nicht, aber auch Teile der Union nicht, beispielsweise die CSU, die ja auch viele Sozialgeschenke macht, Geld zu sparen. Diese Regierung ist nicht bereit, Geld zu sparen und das muss sie tun. Und das ist eigentlich das, woran Friedrich Merz bzw. die Kanzlerschaft am Ende gemessen wird. Nicht an der Außenpolitik, auf die er sich ja natürlich gewissermaßen schon fokussiert hat in den vergangenen Monaten, sondern gelingt es ihm, die Reformagenda am Ende so durchzusetzen, wie sie notwendig ist. Bei Gesundheit, bei Pflege, bei Rente, da gibt es ganz, ganz viele Themen. Migration ist ein großes Thema, was aber ehrlich gesagt auch sehr mit der CSU nach Hause gehen wird, durch Alexander Dobrindt als Innenminister. Das heißt, bei Friedrich Merz wird es vor allen Dingen um die Frage gehen, hat der gespart? Ist es ihm gelungen zu sparen? Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass diese Rekordschulden gemacht wurden. Also das kann man ja keinem erklären, dass jetzt kein Geld da ist.
Und nicht nur sparen, sondern auch die Verbesserungen im Alltag, also in der Infrastruktur, in der Bildung. Das sind kleine Schritte, die jetzt gegangen werden müssen, aber stetig. Und es geht nicht nur ums Sparen, es geht auch darum, dieses Geld so einzusetzen, dass wirklich ein spürbarer Effekt entsteht.
Absolut, also, aber das ist ja genau die, ehrlicherweise auch die Frage, die Union jetzt, die junge Union oder die junge Gruppe jetzt berechtigt stellt. Als die Schulden zu Beginn der Legislatur aufgenommen wurden, wurde ja genau das versprochen, dass eben das Geld richtig eingesetzt wird. Und jetzt haben wir fast 50%, die zweckentfremdet wurden. Und deswegen gibt es jetzt berechtigterweise auch die Zweifel daran, ob das Geld bei der Rente, wenn man es erst mal eingeplant hat, im Nachhinein dann doch wieder gespart werden kann.
Und über eine Person haben wir noch gar nicht geredet. Wenn Sie sagen, Migrationspolitik wird mit der CSU nach Hause gehen, warum geht die Rentenpolitik nicht mit der CSU nach Hause? Markus Söder ist schließlich derjenige, der die Mütterrente unbedingt wollte, die junge Gruppe übrigens auch nicht will. Aber er schafft es, dass das CSU-Mitglied der jungen Gruppe sagt, na gut, steht dazu im Koalitionsvertrag. Und da ist diese Fraktionsdisziplin. Er ist ja auch aufgetreten am Samstag bei der Jungen Union und dieser Auftritt?
Bayern sind halt anders.
Dieser Auftritt klappte besser. Was macht er da besser?
Ja, das ist ja eine Gratismut, weil er muss das ja nicht in Berlin machen. Genau. Ja. Also er kann da sich ein bisschen mehr einschmeißeln. Die Vertragstreue der Jungen Union, bei der Mütterrente, obwohl sie das nicht will, auch bei der Haltelinie bis 31, die wollte die Junge Union auch nicht, die hält sie auch nicht für richtig. Da ist sie vertragsfreundlich. Sie sagt nur, dass die Bärbel Baas hier nach dem Koalitionsvertrag uns hier noch was reingeschummelt hat. Das ist falsch. Und insofern finde ich, dass die Junge Union, auch die junge Gruppe, da sehr glaubwürdig sind. Dass Markus Söder sag mal, auf der Showbühne immer zwei Schritte vor allen anderen liegt, besagt ja nicht, dass er immer vernünftige Politik macht, siehe Mütterrente. Also, dass der da so einen Saal rocken kann, sagt für mich relativ wenig. Auch, man muss sich das ja auch noch mal sagen, der Friedrich Merz hat sich ja angreifbar gemacht. Er hat sich wirklich auch emotional dort anfassen lassen. Gab es das unter Olaf Scholz? Kann man sich sowas unter Angela Merkel vorstellen? Das wäre alles vorab gecastet gewesen, dass da nichts passiert. Keine Träne, kein Wimpernzucken.
Sollen wir das jetzt also, positiv sehen?
Sagen wir mal so, zumindest muss man ja mal sagen, welchen Stil wollt ihr? Dies ist ein anderer Stil. Er gibt sich da voll hin, macht diese Fragerunde, keine vorbesprochenen Fragen, nichts. Er setzt sich da voll aus.
Aber er macht ja
man kann sagen, das ist schlecht, weil die Kommunikation dann falsch ist. Zumindest ist es anders. Ja?
Bitte? Er wirft ja bei der Jungen Union quasi noch vor, destruktiv zu sein. Und wenn ich Ihnen zuhöre, dann würden Sie ihm da auf jeden Fall nicht recht geben. Dann wirkt das eher so, als wären die Jungen gerade fast vernünftiger als die Alteingesessenen.
Natürlich sind die Jungen vernünftiger als das, was im Koalitionsvertrag steht.
Das aber liegt das ist nicht klug, denn diesen Angriff zu wählen, oder?
Nee, ist es nicht. Also
macht er das aus Emotionalität getrieben? Denkt er da nicht nach?
Darüber kann man nur spekulieren, ob er darüber nachdenkt oder nicht. Aber man hat den Eindruck, der sich verfestigt, dass er eben doch sehr stark impulsgetrieben ist und einfach mal loslegt und dann eben schon glaubt, dass das gut gehen würde, beziehungsweise eine gewisse Folgebereitschaft existiert, oder? Ich meine, Sie sind noch näher dran?
Wobei ich in diesem Fall glaube, dass Friedrich Merz ausnahmsweise mal sehr gezielt vorgegangen ist. Denn Herr Riesing hat das vorhin schon angesprochen, in der Sache ist er eher bei der Jungen Union als beim Gesetzentwurf, wie er jetzt vorliegt.
Das ist nur die Art, wie er es dann gesagt hat.
Ja. Dann wird er gefragt, was spricht für die 120 Milliarden und er sagt gar nichts und lehnt sich zurück. Das hatte doch fast einen Scholz-Moment.
Weil er ihnen wahrscheinlich eigentlich gerne recht geben würde. Das hat er ja auch zu Beginn gemacht. Und das war eben der Fehler, dass er gesagt hat, ihr habt einen Punkt, das ist ja richtig, was ihr sagt. Ich finde das übrigens auch falsch. Also das hat ja die Botschaft gesendet, dass er dieses Paket so eigentlich auch nicht mittragen kann. Jetzt ist es durchs Kabinett, jetzt kann er schlecht irgendwie die Kehrtwende machen, sonst zündet er seine Koalition an. Das heißt, ihm bleibt ja nichts anderes, als sich jetzt dahinter zu stellen. Und insofern hat er eigentlich auf dem Deutschlandtag der Jungen Union Standhaftigkeit bewiesen. Impuls wäre gewesen, hätte er sich dem hingegeben und hätte die Bühne abräumen können und sagen können, ich gebe euch recht, das stimmt, ist jetzt doof gelaufen, müssen wir jetzt so machen, aber ihr habt total den Punkt. Das hätte wahrscheinlich auf der anderen Seite wieder für Ärger gesorgt. Ob man es aber, und die Frage, finde ich, kann man schon stellen, in der Art und Weise, wie er es dann vorgetragen hat, machen muss, dass man einen Unterbietungswettbewerb der Jungen Union vorwirft.
Aber und trotzdem hätte man sich wahrscheinlich sparen. Trotzdem sind Sie alle der Meinung, dass Sie das noch mal hinkriegen. Deswegen eine Runde noch mal ganz kurz zum Schluss. Und da müssen Sie sich jetzt alle ein bisschen kurz fassen. Wer wird sich mehr bewegen?
Wer wird sich mehr bewegen? Ich vermute mal am Ende die SPD.
Kommen die trotzdem alle geschädigt daraus?
Es können alle gesichtswahrend rauskommen oder alle geschädigt.
Wie kommen Sie gesichtswahrend daraus?
Indem Sie bereit sind, aufeinander zuzugehen und von Ihren Maximalpositionen abzurücken.
Wie lernen Sie es besser zu machen in der Zukunft?
Also wenn Sie dann einen guten Rentenkompromiss hinkriegen und das, dann haben Sie alle Schrammen im Gesicht, aber das macht es dann auch am Ende nicht so schlimm. Ja, da denkt, wenn am Ende wird abgerechnet und wenn Sie eine demokratiefesten Rentenreform hinbekämen, dann interessiert sich keiner mehr dafür, wie viel Schrammen Sie hatten. Gerade das mit dem Unterbietungswettbewerb ist ja schon auch ein richtiger Punkt. Dass den jungen Unionisten mal gesagt wird, dass man natürlich auch die Rente nicht ins Bodenlose fallen lassen kann. Also diese Auseinandersetzung, die wir jetzt haben, ist dringend erforderlich über die Rentenreform.
Da sind wir uns ja alle einig.
Ja. Und vielleicht sind wir uns auch alle einig, dass Streit eben auch ein Stück weit dazugehört, vor allen Dingen in politischen Debatten. Debatten. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich, dass das hier ohne Streit und trotzdem lebhaft abgelaufen ist. Herr Rehsing, Frau Kropp, Frau Siewert, Herr Dettenbloff, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren und mit uns diskutiert haben. Ja, also es rumort in der Koalition, es rumort auch in der Union. Morgen schauen wir auf eine andere Partei, in der es langsam auch anfängt zu rumoren, denn wir schauen auf Donald Trump und die Epstein-Files und beschäftigen uns mit der Frage, ob Donald Trump womöglich jetzt doch langsam ein Stück weit zumindest den Rückhalt aus der MAGA-Bewegung und aus der Partei der Republikaner verliert. Also wir freuen uns, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.